dass du dein ganzes Leben für uns gegeben hast. Jesus, wir wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn wir singen, dass wir unser Leben dir geben wollen. Aber Jesus, wir beten, dass du uns einfach mit auf diese Reise nimmst, dass du uns hilfst zu entdecken, wie wir zurückgeben können für das, was du uns gegeben hast. Und das tun wir in dem Bewusstsein, dass wir wissen, wir können es nie bezahlen. Wir müssen es auch nie bezahlen. Aber wir merken, wie unser Herz voller Dank ist. Und deswegen fragen wir uns, was können wir tun, um diesen Dank eine Form von Ausdruck zu geben. Und dann beten wir uns, dass du uns auf eine Reise mitnimmst als Gemeinde, jeden für uns. Und wir danken, dass du da bist. Und wir segnen jeden Einzelnen, der auch nachgekommen ist. Und wir beten für einen richtig guten Gottesdienst, für eine starke Predigt. Und wir beten, dass da was dabei ist, wo wir für uns mit nach Hause nehmen können. Amen. Amen. So, dass ihr gekommen seid. Wir haben noch ganz, ganz viele Stühle im Raum. Es muss niemand auf dem Boden sitzen. Ein paar Stühle sind auch noch hier vorne frei. Nehmt euch die Zeit und sucht euch einen guten Platz. Es wird eine lange, 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 lange Predigt heute werden. Nein, Spaß, aber ich glaube, es gehört zur Gastfreundlichkeit, zur Gastfreundschaft dazu, dass wenn man Gäste hat, dass man ihnen einen Stuhl anbietet. So machen wir das zu Hause und so ist eigentlich auch unser Verständnis als Kirche, dass wir sagen, jeder, der kommt, bekommt auch einen Stuhl. Ich glaube, wir kriegen das geregelt. Hier vorne sind definitiv noch Plätze frei, da dürft ihr gerne hinsitzen. Und dann habt ihr, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, der vorher schon gestellt worden ist, dann habt ihr ein Buch auf eurem Stuhl liegen. Vielleicht sitzt ihr da drauf, das ist das, was so drückt. Ich habe das Vorrecht, mit einer großzügigen Frau verheiratet zu sein. Das war am Anfang ein bisschen ungewohnt für mich, aber ich habe es entdeckt, wie schön es sein kann, mit Menschen umgeben zu sein, die großzügig sind. Die großzügig sind mit Ermutigung, die großzügig sind mit Dankbarkeit, die großzügig sind mit Gastfreundschaft, die großzügig sind mit kleinen Geschenken. Ich denke mir immer, welche Frau möchte eine Kerze geschenkt bekommen, wenn ich zu Besuch komme? Aber meine Frau weiß, dass Frauen das mögen, wenn du eine Kerze mitbringst oder eine Schokolade. Ich denke mir, das können die doch alles selber kaufen in der Farbe, wie sie es wollen. Aber meine Frau hat verstanden, dass etwas ausdrückt, dass es eine Botschaft ist. Und was ich verstanden habe, ist, dass es keinen Mangel auslöst bei uns, wenn wir Dinge verschenken, sondern dass da so viel Freude und so viel Segen zurückkommt und dass es uns dadurch enorm gut geht, weil wir einfach fröhlich sind, dass wir anderen Menschen eine Freude machen könnten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr kleine Kinder habt und es ist Weihnachten und du schenkst ihnen was, das sie auspacken können. Und wer ist am meisten gespannt? Neben dem Kind selber natürlich du, der du es geschenkt hast. Du möchtest sehen, wie sie es aufreißen, wie die Augen größer werden, wie sie es auseinanderreißen, wie sie es umarmen, wie sie es aufbauen, wie sie mitspielen. Und während sie spielen, hat wer am meisten Spaß? Du, der du es ihnen geschenkt hast. Weil du spürst, ich habe ihnen eine Freude gemacht und da kommt was in dein Leben zurück. Ich habe einen Pastor, einen Freund, der in München eine Gemeinde leitet. Und der war in Amerika, in Dallas. Und sagt, ich war dort in dieser Gemeinde zu Besuch und ich habe die Gemeinde genossen. Es waren grandiose Gottesdienste, die Gateway Church in Dallas. Riesen-Church, tolle Musik. Und dann war ich im Bücherladen, ich wollte mir ein paar gute Bücher mitnehmen für Deutschland, er liebt es Englisch zu lesen, und dachte, ich nehme mit, was ich tragen kann. Und er hat einen ganzen Stapel von Büchern auf seinem Arm gehabt, hat die gerade zur Kasse geschleppt, kommt jemand aus dieser Gemeinde auf ihn zu und sagt, ich würde dir gerne diese Bücher schenken. Er denkt, ich muss nicht sein, ich habe Geld, aber ich kann schon selber bezahlen. Er sagt, nein, 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 du verstehst nicht. Ich bin heute Morgen aufgestanden, zur Kirche gegangen und habe die ganze Zeit gebetet und Gott gefragt, wen ich heute beschenken kann. Und jetzt, wo ich dich hier sehe, habe ich das Gefühl, ich möchte dich beschenken, ich möchte dir eine Freude machen. Ich würde gerne diese Bücher für dich bezahlen. Und wenn du so eine deutsch-schwäbische Mentalität hast, ist es gar nicht so einfach, jemand für dich bezahlen zu lassen, so. Und er hat sich überwunden, dass jemand anderes seine Bücher bezahlt und ist nach Hause geflogen und war geflasht von dieser Großzügigkeit. Er sagt, es war nur ein ganz, ganz kleines Beispiel von dem, was er in dieser ganzen Gemeinde erlebt hat. So eine Haltung und so eine Kultur von Großzügigkeit. Und unter anderem hat er ein Buch mitgebracht, und das bei euch auf den Stühlen liegt, wo der Senior Pastor dieser Gemeinde, Robert Morris, so ein bisschen seine Geschichte erzählt, wie er für sich entdeckt hat, großzügig zu sein. Er sagt, er ist ohne Gott aufgewachsen. In seinem Leben ohne Gott ging es am allerwenigsten darum, andere Menschen eine Freude zu machen. Die ganze Denke ging darum, ich, wie kriege ich möglichst viel für mich am Ende bei raus. Aber in dem Moment, wo Gott in sein Leben kam, sagt er, hat sich sein Mindset verändert und hat angefangen, andere Menschen eine Freude zu machen. Von jemand anders im Restaurant das Essen zu bezahlen, den er gar nicht gekannt hat. beim Tanken für den nach ihm gleich noch mitbezahlen, um den zu überraschen und einfach weiter zu düsen und sich tierisch zu freuen, dass der Augen machen wird, wenn er an die Kasse geht und nicht bezahlen muss. Und andere Geschichten, Autos zu verschenken. Und er sagt, auf dieser Reise der Großzügigkeit hat er entdeckt, wie das sein Leben nicht ärmer, sondern reicher macht. Wie er dankbarer wird, wie er zufriedener wird, wie andere Menschen auf einmal anfangen, ihn zu beschenken, weil er ihnen eine Freude gemacht hat. Und er sagt, am Ende der Geschichte ist keine Rechenaufgabe, aber er hat gemerkt, es ist eine Herzenshaltung. Und er hat dieses Buch mitgebracht und sagt, ihr müsst es lesen. Ich habe eigentlich nicht viel Zeit gehabt, die letzten Monate überhaupt zu lesen, aber es ist eines der ganz wenigen Bücher, das ich wirklich gelesen habe. Mein Motto war, ich lese das erste Kapitel und dann gucke ich mal, ob das Buch wert ist, überhaupt gelesen zu werden. So, man kann ja nicht jedem Pastor trauen, der sagt, ein Buch sei gut. Und so habe ich das erste Kapitel gelesen. Es hat mich beeindruckt. Es hat mich mit auf eine Reise genommen. Es hat mich neugierig gemacht, wissen zu wollen, wie es denn weitergeht. Und es wäre mein Geschenk, unser Geschenk als Gemeinde an dich heute Morgen, um das zum Sonderpreis bekommen. Niemand wird arm deswegen, auch nicht unsere Gemeinde. Aber wir wollten dir eine Freude machen. Und meine Herausforderung an dich ist, dieses Buch mitzunehmen und das erste Kapitel zu lesen. Das dauert genau 10 Minuten, ich habe es ausprobiert. 10 Minuten zu lesen und danach darfst du entscheiden, ob du es weiterlesen möchtest oder nicht, okay? Wenn du sagst, Stefan, das erste Kapitel hat mir nicht gefallen, ist niemand böse, muss auch niemand sagen, stell es einfach in dein Regal rein, tust so, wie wenn du es gelesen hättest, okay? Wenn du sagst, es gefällt mir gut, ich gebe dem zweiten Kapitel auch eine Chance, dann lese einfach das zweite Kapitel. Wenn das zweite Kapitel auch neugierig macht auf das dritte, dann lies einfach so weit, wie du kommst. Okay? So ist einfach ein Geschenk von uns als Gemeinde an dich. Mich hat's mega gesegnet, mich hat's gefreut. Ich wollte euch einfach auch teilhaben lassen an diese Reise. So. Jetzt passt diese Einladung überhaupt nicht zu meinem Predigtthema. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nochmal gedanklich so auf Null spulen. Die Predigt beginnt jetzt mit folgender Einleitung. Wir hatten diese Woche ein Treffen von mehreren Pastoren hier im Haus, was speziell war. Wir hatten ca. 40 deutsche Leiter von Pastoren zu Gast in Nördlingen, die alle Gemeinde leiten, die wachsen, die Menschen mit Gott in Kontakt bringen, die in München, in Augsburg, in Ulm, in Stuttgart, in Nürnberg, in viel größeren Städten unterwegs sind, wie wir in Nördlingen, und die alle sich auf den Weg gemacht haben, um nach Nördlingen zu kommen, um zu lernen. Nicht nur von uns, ein bisschen von unserem Gebäude geflasht waren, aber wir hatten noch einen ganzen Bunch of People, sagen die Australier, ein Teil, eine Gruppe von australischen Leitern zu Gast, die richtig große Gemeinden leiten, die viele Dinge mit Gott erlebt haben und die uns neu herausgefordert haben, auch für Deutschland groß und gut zu glauben. Australien auch ein Land, das, wie soll man sagen, ähnlich geprägt ist wie wir, vielleicht auch ein bisschen mehr christliche Substanz hat wie Deutschland, aber ansonsten auch sehr, sehr westlich, sehr, sehr industriell geprägt ist und in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung gemacht hat in Bezug auf ihre Gemeinden, die zunehmend zeitgemäßer wurden, die zunehmend Menschen erreicht haben, die säkularisiert waren, die mit Kirche traditionell nichts am Hut hatten, die, ich sag mal, vielleicht kennt ihr Hillsong, vieles unserer Musik, viele unserer Lieder, die wir singen, kommen von Australien, viel guter Input kommt von Australien und werden das Vorrecht, dass die gesagt haben, wir sind großzügig, wir leben in der Kultur der Großzügigkeit, wir fliegen nach Deutschland, wir wollen keine Flugkosten erstattet bekommen, wir wollen kein Honorar, wir wollen einfach euch dienen als Pastoren. Und so waren wir 2 Tage zusammen und wie wir denken müsste, wenn so viele gute Menschen, also Pastoren sind ja alles gute Menschen, sind ja alles Menschen, die nichts anderes im Kopf haben, außer morgens aufzustehen, sagen, wie kann ich irgendjemand was Gutes tun? Die beten Tag und Nacht, die fasten, die lesen die Bibel, die lernen Bibelverse auswendig, die haben nur Gutes im Sinn, Pastoren. Und jetzt kommen diese guten Pastoren an einen guten Ort, um Gutes zu hören. Man müsste denken, dass Gott alles Gute, was im Himmel irgendwo zu finden ist, über Nördlingen ausschüttet, um diese Menschen zu segnen und sie in Watte zu packen und ihr Leben einfach nur easy cheesy nach vorne zu bringen. Und die Trouble haben schon viel früher angefangen, bevor die Konferenz angefangen hat. Die Story war eine ganz andere, wo wir dachten, Gott räumt alle Hindernisse aus dem Weg, kam das erste Hindernis schon ein paar Wochen, bevor es überhaupt losging. Einer der australischen Pastoren spielt Cricket. Kennt ihr Cricket? Muss man nicht kennen, und mit Ball und Schläge und so. Ein bisschen wie Baseball, so ganz verkürzt. Und er ist irgendwie hingefallen, hat sich das Knie aufgeschürft. Eigentlich keine schlimme Sache, aber in diese Wunde kam eine Infektion rein. Und er war, bevor er in Deutschland war, in Ungarn schon unterwegs. Und die Wunde hat sich immer mehr und mehr entzündet. Der Schmerz war immer größer. Und so ist er in Ungarn ins Krankenhaus gegangen, hat sich untersuchen lassen. Und die haben ihm Antibiotika verabreicht gegen die Infektionswerte, damit die Entzündung zurückgeht. Und das Antibiotikum hat nicht angeschlagen. Alles, was das Antibiotikum bewirkt hat, war eine allergische Reaktion. So sind nach ein paar Tagen nochmal ins Krankenhaus gegangen, haben sie ihm ein zweites Antibiotikum verschrieben, das wiederum nicht angeschlagen hat und noch eine zweite allergische Reaktion hervorgerufen hat. Und die Entzündung ist immer dicker und dicker und immer schmerzhafter und schmerzhafter geworden. Eigentlich, sagt er, hätte man es schon in Ungarn aufschneiden müssen, um den Dreck rauszuholen. Aber nach den Vorerfahrungen und den rauchenden Ärzten im Krankenhaus in Ungarn hat er gedacht, ich warte noch, bis ich in Deutschland bin und gehe in ein deutsches Krankenhaus. Am Freitagabend in Deutschland angekommen, am Samstagvormittag ins Krankenhaus gegangen, haben sie ihm das Knie aufgeschnitten, haben das Ganze mit so einer Salzspülung ausgespült. Ich war dabei, war richtig eklig. Habt ihr schon mal einen Pickel ausgedrückt? Ja. Das war ein bisschen größer. Boah. Eklig. Am Ende der Geschichte hat es keinen Sinn gemacht, für ihn in Deutschland zu bleiben, sondern er ist am Sonntagabend dann nach dem Morgengottesdienst zurück nach Australien geflogen, obwohl er so viel Gutes tun wollte, obwohl er so viel Gutes im Sinn hatte, obwohl er ein guter Mensch war, ist nicht gut für ihn ausgegangen. Ein anderer Pastor, der wollte gerne zum Treffen kommen, oder zwei, ein Ehepaar, haben sich von Heilbronn auf den Weg gemacht, in Feuchtwangen am Autobahnkreuz hat es ihnen den Turbolader verrissen, wirtschaftlicher Totalschaden, mit dem Zug nach Hause fahren müssen, um 19 Uhr waren sie wieder zu Hause, obwohl sie eigentlich hätten hier sein wollen. Zwei andere sind krank geworden, von einem anderen ist der Papa verstorben, der war schon krank, aber ist dann überraschend verstorben. Einen Tag vor dem Treffen mussten sie ihn dann beerdigen, hat er emotional nicht geschafft, hierher zu kommen. Und der Letzte, der ist von Bad Kreuznach, da bei Mainz die Ecke losgefahren, normal 3 Stunden und war von einem Stau im anderen. Sagte irgendwann, Stefan, war ich nervlich so durch, bin ich wieder umgedreht, nach 6 Stunden war ich genau da, wo ich morgens losgefahren bin. Was ist das Fazit der Geschichte? Auch guten Menschen passieren schlechte Dinge. Stimmt's? Auch guten Menschen passieren schlechte Dinge. Das waren jetzt ein paar Stories aus dem Nähkästchen von Pastoren. Und wahrscheinlich wäre der Tag zu kurz, wenn jeder einzelne von euch seine Geschichte erzählen würde. Und wahrscheinlich würden die meisten von uns in Anspruch nehmen, dass wir gute Menschen sind, stimmt's? Dass wir uns bemühen, gut zu sein, dass wir gute Dinge tun wollen, dass wir gute Absichten haben und trotzdem, obwohl wir es eigentlich gar nicht erwarten, obwohl wir es auch nicht fair finden, passieren guten Menschen schlechte Dinge. Und die Frage stellt sich, was tun gute Menschen, wenn ihnen schlechte Dinge passieren? Wie reagieren wir richtig, wenn uns als guten Menschen schlechte Dinge passieren? Wenn dein Auto kaputt geht und du eigentlich kein Geld hast für ein neues, wenn du so viel Liebe und so viel Zeit in deine Kinder rein investierst und in der Pubertät, wird es trotzdem nur einfach schwierig. Wenn du eine Ausbildung gemacht hast, wenn du Zeit und Geld investiert hast für ein Studium und am Ende findest du nicht den Arbeitsplatz, den du dir eigentlich gewünscht hast. Wenn du dir Mühe gibst, an deiner Arbeitsstelle einen guten Einfluss mitzubringen, gute Leistung abzuliefern, pünktlich zu sein und am Ende deine Firma trotzdem rote Zahlen schreibt und die Frage im Raum steht, wen entlassen wir als nächstes. Wenn du Freunde hast, mit denen du durchs Leben gegangen bist, mit denen du gemeinsam Pferde gestohlen hast, also es kann auch gut sein, gemeinsam Pferde zu stehlen. So, und irgendwie kommt Sand ins Getriebe und ein Missverständnis ergibt das nächste Missverständnis. Und irgendwie am Ende zerbricht deine Freundschaft und stehst da mit dem Scherbenhaufen und fragst, was habe ich falsch gemacht? Wenn guten Menschen schlechte Dinge passieren, stellt sich die Frage, wie wir richtig damit umgehen. Wenn wir in das Buch 2. König im Alten Testament reinschauen, dann entdecken wir eine Person, Elisa. Elisa war ein Mann Gottes, der ein unglaubliches Leben hatte. Wir starten heute eine neue Predigtreihe, die geht noch 3 weitere Sonntage, wo wir das unglaubliche Leben von Elisa anschauen wollen. Heute mit dieser Überschrift unglaubliche Hilfe. Und Elisa war der Nachfolger von Elia. Es gab so ein paar Propheten im Alten Testament. Elia war der Vorgänger von Elisa. Die zwei gehören zusammen, sind namentlich ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Aber es sind zwei unterschiedliche Personen. Elia hatte schon eine grandiose Story. Elia war für die Bibelkenner ansonsten auch nicht schlimm. Der Typ, der auf dem Berg Karmel da diese Baalspriester platt gemacht hat, wo Feuer vom Himmel fiel. Krasse Geschichte. Elisa hatte vieles von dem mitbekommen und Elia hat, ich soll mal sagen, seinen Mantel, seine Berufung, seine Salbung so ein Stück weit auf Elisa, auf seinen Nachfolger übertragen. Und Elisa hatte, wie soll man sagen, fast schon so eine doppelte Salbung, so ein doppeltes Maß an Dingen, die er erlebt hat, die noch krasser waren als das, was Elia erlebt hat, und selbst das war schon krass. So einen Teil, ein paar von diesen Erlebnissen, die Elisa mit Gott hatte, wollen wir uns gerne gemeinsam anschauen in dieser Predigtreihe Elisa, ein unglaubliches Leben. Heute dieses Unterthema, eine unglaubliche Hilfe. Was tat Elisa, als er so richtig in die Enge getrieben wurde? Der Background der Geschichte ist die, dass der König von Aram, die Aramäer, und die Israeliten nicht mochten und immer wieder in das Land Israel eingefallen sind, um dort Zerstörung zu bringen, um die Ernte zu rauben, um böse Dinge zu machen. Und der Gipfel am Ende der Story war der, dass sie das ganze Land platt machen wollten. Und ihre Taktik war folgendermaßen, dass sie sich sagten, wenn wir den König erwischen, wenn wir den König von Israel erwischen, dann und ihn besiegen, ihn gefangen nehmen, ihn entführen, dann schlagen wir mit ihm das ganze Volk. Das war die Denke der damaligen Zeit. Anführer weg, Leiter weg, alle besiegt. Und so haben sie eine Strategie entwickelt und sich dafür entschieden, dem König einen Hinterhalt zu stellen, ihn irgendwo zu erwischen, wo er überhaupt nicht mitrechnete, um ihn zu entführen, zu meucheln oder irgendwelche andere Dinge mit ihm zu machen, ihn platt zu hauen. Und so haben sie immer wieder Hinterhalte sich überlegt, mit ihren Spionen herausgefunden, wo der König gerade unterwegs war, um dann dort einen Hinterhalt zu stellen, wo er am wenigsten erwartet hatte. Das Spezielle an der Geschichte ist, dass Gott mit Israel war. Und dass Gott sich zu Israel positioniert hat und den Israeliten insofern geholfen hat, dass er Elisa, dem Propheten, immer wieder, wie soll man sagen, ein paar Infos geflüstert hat, wo die Aramäer gerade ihren nächsten Hinterhalt aufbauen. Und Elisa, weil er ein guter Mensch war und gute Dinge tat, diese wichtige Information nicht für sich behielt, sondern den König von Israel weitergab, sodass, als die Aramäer den Hinterhalt stellten, auf einmal nicht der König alleine dort auftauchte, sondern ein Riesenheer von Israeliten und dem Hinterhalt einen Hinterhalt stellten. Und auf einmal waren die Aramäer in der Falle und nicht die Israeliten. Und das hat die Aramäer am Ende so dermaßen gefuchst, dass sie sich gefragt haben, wie kriegen wir diesen Elisa platt? Sie haben gemerkt, wir kommen an den König nicht ran, wenn wir nicht vorher den Elisa aus dem Weg räumen. Und so kam folgende Situation in das Leben von Elisa, dass, obwohl er Gutes im Sinn hatte, obwohl er wirklich ein guter Mensch war, der Gutes tat, der dem König helfen wollte, er auf einmal der Blöde war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du hast die besten Motive und du machst die größten Anstrengungen und dann sollst am Ende du der Blöde sein. Und dann lesen wir, da heißt es im zweiten Buch Könige, Kapitel 6, Vers 13, dass der König der Aramäer zu seinen Soldaten sagt, geht und seht nach, wo Elisa ist, damit ich hinsenden und ihn holen kann. Das war der Plan, nicht zum Kaffee trinken, sondern die hatten andere gute geheime Gedanken, was sie dann mit ihm machen würden, wenn sie ihn denn hätten. Und es wurde ihm dem König berichtet, siehe, Elisa ist in Dothan, so hieß die Stadt damals, da sandte der König Pferde, Wagen und eine große Streitmacht dorthin und sie kamen bei Nacht. Sie kamen bei Nacht, ist clever. Hast einen Überraschungseffekt auf deiner Seite. Sie kamen bei Nacht und umzingelten die ganze Stadt. In der Früh machte sich der Diener des Gottesmannes auf, ging hinaus und siehe, rings um die ganze Stadt lag ein Heer mit Pferden und Wagen. Da sagte sein Bursche zu Elisa, ach Herr, was sollen wir tun? Weißt du, ob ihr das kennt? Du gehst abends ins Bett und alles ist gut. Du wachst morgens auf und nichts mehr ist gut. Kennt ihr das? Manchmal ist es nur eine ganz einfache Erkältung. Gehst morgens abends ins Bett und denkst, alles easy cheesy, wachst am nächsten Morgen auf und du merkst, Hals zu, Nase zu, bekommst schlecht Luft, Kopfweh. So sind so die kleinen Problemchen des Lebens. Manchmal stehst du aber auch morgens auf, denkst nichts Böses, du lebst in den Tag rein, hast einen Arzttermin, denkst dir nichts bei und dir wird irgendwas eröffnet, mit dem du überhaupt gar nicht gerechnet hast. Wir haben neue Freunde hier, Leiter-Ehepaar aus England, haben Dienstag, Mittwoch uns geholfen, uns inspiriert, uns ermutigt, fliegen am Donnerstag nach Hause und Katrin schreibt noch so eine WhatsApp, seid ihr gut zu Hause angekommen, wie war euer Tag? Und sie schreibt zurück, unser Tag war der Horror. Wir sind morgens im Hotel aufgewacht, haben eine Nachricht bekommen, dass einer unserer Freunde zu Hause in England in Nacht verstorben ist. Und der Tag war von jetzt auf gleich nicht mehr derselbe. Weißt du, ob ihr die Situation kennt, wo du dich fühlst, wie wenn der ganze Feind, wie wenn alle dich umzingelt hätten, alle auf dich einprügeln. Auf einmal bist du der Blöde in deiner Klasse. Auf einmal hassen dich alle auf der Arbeit. Auf einmal sollst du schuld sein, dass deine Abteilung nicht mehr funktioniert. Auf einmal sind deine Kinder rebellisch gegen dich und denkst dir, was habe ich euch getan? Wir hatten für 14 Tage eine Jugendkonferenz, Elevate hieß die. Ich war mit dem Team verantwortlich für die ganze Jugendkonferenz. Wir haben das vor 2 Jahren gestartet mit 130 Leuten, dann 180 Leuten, hatten jetzt 250, 300 Leute an den verschiedenen Tagen und Abenden da. Und wir waren richtig müde, aber mega platt. Ich war richtig müde, aber mega platt. Richtig müde, mega platt, aber sehr begeistert, so würde ich sagen, von der Konferenz. Und ich fahre dahin, oh, ich war einfach nur stolz und mächtig begeistert von dem, was die Truppe alles auf die Beine gestellt hatte. Also wenn ihr denkt, hier ist laut, dann müsst ihr mal mit zur Jugendkonferenz kommen. Es gibt eine Lautstärke, die kann man nicht nur hören, die kann man spüren. So, das ist ein geiles Gefühl. So, es gibt Nebel, der ist so dicht, da würdest du einen Scheibenwischer anmachen, dass du noch sehen kannst. Es gibt Licht, das blinkt so krass, da schwingt dein Herzschrittmacher mit so. Das war Elevate. Wir hatten eine richtig coole Zeit, hatten mega Spaß. Wir hatten Peter Wenz, einer der großartigsten Pastoren und Leiter in Deutschland, der in Stuttgart eine tolle Gemeinde leitet, zu Gast. Er hat darüber gesprochen und gepredigt, dass Gott der Hammer ist, dass Gott Wunder tut, dass Gott Menschen heilt, dass Gott Menschen freisetzt, dass Gott auf ganz spezielle Art und Weise in das Leben von Menschen reinspricht. Wir hatten prophetische Eindrücke da, wir hatten eine tolle Band, wir haben auf Knien Gott angebetet, wir haben die Hände gehoben, wir haben vor Freude gehüpft. So, und der Gottesdienst war zu Ende und ich war einfach erleichtert und begeistert, dass alles, wofür wir die letzten Wochen drauf zugearbeitet haben, grandios geworden ist. So, und innerlich haben wir uns so High Five und auf die Schulter geklopft mit all den anderen Leitern, uns gegenseitig ermutigt. Und wir dachten, jetzt kommt so der chillige Part des Abends, noch ein paar Chips essen und wo in die Ecke sitzen, Playstation spielen, ein paar Freunde treffen. Was für ein grandioser Auftakt für ein tolles Wochenende. Und wie wir uns so gegenseitig am Feiern waren, kommen 2 junge Frauen auf mich zu und sagen, Stefan, können wir kurz mit dir sprechen? Haben sie mich auf die Seite genommen und haben erzählt, dass sie mit einer Jugendgruppe aus Reutlingen hier sind, 20 Leute in etwa alle zusammen, dass einer ihrer Jugendlichen später nachkommen wollte, weil er länger arbeiten musste und deswegen alleine mit dem Auto unterwegs war. Und er hätte eigentlich schon da sein müssen, aber er ist nicht angekommen. Und der Gottesdienst hat begonnen und während der Gottesdienst schlief, haben sie die Nachricht bekommen über Freunde seiner Eltern, dass er 10 Kilometer, buchstäblich 10 Kilometer vom Freizeitort entfernt einen tödlichen Autounfall hatte, dass er ist gefahren, ein 77-jähriger Traktorfahrer ist vom Feldweg über die Straße drüber eingebogen und hat keine Chance mehr, bremsen, frontal unter den Anhänger drunter geschoben. Der war buchstäblich beerdigt unter diesem Anhänger und unter dem Traktor und diese ganze Geschichten und so. Und das hat uns getroffen wie ein Blitz. In der Situation, wo wir es am allerwenigsten erwartet hätten, wo wir gedacht hätten, Gott, wir machen so viel Gutes für dich. Wir haben uns echt einen Arsch aufgerissen, wir haben Stunden investiert, wir sind müde, wir haben eine Familie zu Hause, ich müsste nicht hier sein. All diese, die kennen ja das so, ich sage, Gott, muss das gerade jetzt sein? Muss es gerade mir passieren? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich ein böser Mensch? Und jetzt war ich ja nicht mal direkt betroffen, jetzt können ja die Gedanken der Eltern und der Jugendleiter und so und wir haben dann die Jugendgruppe zusammengetrommelt, haben uns irgendwo in einen kalten, leeren Raum auf den Boden gesetzt, haben irgendwie versucht, ein paar Worte zu finden, die nicht zu finden waren, haben uns die Tränen von den Augen abgewischt, haben uns irgendwie in den Arm genommen und haben versucht, irgendwie in Schlaf zu weinen und am nächsten Tag aufzustehen, um zu wissen, wie soll man sagen, dass Gott das alles schon wusste, dass Gott das nicht gut fand, dass Gott da auch nicht schuld ist, aber dass Gott schon wusste, als wir die Freizeit geplant hatten, als wir die Predigtthemen für den Samstagvormittag ausgewählt hatten, all diese Dinge, dass Gott schon wusste, was am Freitagabend passieren würde. Wir haben versucht, den ersten Gottesdienst zu feiern, so gut wie es irgendwie ging, und der Gottesdienst war zu Ende und ich hatte irgendwie die glorreiche Aufgabe, der Truppe zu sagen, was passiert war und zu erleben, wie dein Kartenhaus so gefühlt zusammenbricht. Wie all das, was du denkst, was du menschlich in Händen hättest, auf einmal dir zwischen den Händen zerrinnt und du nicht mehr weißt, ob du richtig oder falsch bist. So oder so ähnlich muss ich Elisa an diesem Tag gefühlt haben. Und es scheint irgendwie Fakt zu sein, dass auch guten Menschen schlechte Dinge passieren. Es scheint Realität zu sein, dass es jemanden gibt auf diesem Universum dir etwas dagegen hat, wenn du die richtigen Dinge tust. Es scheint irgendjemand, irgendeine Macht, irgendwas Böses zu geben, das keinen Gefallen daran hat, dass du einen positiven Einfluss auf dein Umfeld nimmst, dass du gute Dinge nach vorne bringen möchtest. Selbst Jesus, Jesus, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kam, war nicht unattackiert. Selbst Jesus, der allen Menschen nur helfen wollte, selbst Jesus, der nur ausschließlich gute Dinge im Sinn hatte, wurde attackiert, so weit, dass die israelischen Führer, die religiösen Führer, einen Komplott schmiedeten, Judas, einen seiner engsten Mitarbeiter, bestochen hatten, damit er Jesus verraten würde. Und so hatten sie eine Horde von Soldaten zusammengerottet. Sie wussten, Jesus im Garten Gethsemane. Judas war mit ihnen, hat Jesus verraten und sie wollten Jesus gefangen nehmen. Und selbst Jesus, der ein guter Mensch war, erlebte schlechte Dinge. Und Petrus, der mit ihm war, versuchte auf diese schlechten Dinge gut zu reagieren. Und das Beste, was ihm einfiel, war, ein Schwert zu zücken und dem Diener des hohen Priesters das Ohr abzuhauen. Ich frage mich immer, ob der so gut zielen wollte oder ob der den Typ einfach in der Mitte durchspalten wollte und schlecht getroffen hat. So, aber Petrus, habt ihr es euch nie gefragt? Petrus haut dem Typ das Ohr ab. Und ich denke mir, wenn ich Jesus gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich daneben gestanden und gesagt, tu es nochmal. Fuß nochmal, da ist noch einer, hau ihm den Fuß ab, hau ihm den Kopf ab, da hinten gibt es noch ein paar Schwerter, schnapp dir auch noch eins, wenn er angefangen zu kämpfen, so richtig, richtig zu kämpfen um dein Leben. Jesus wusste, dass es für ihn um alles ging. Und Jesus reagiert komplett anders und die Art und Weise, wie Jesus reagiert, ist sehr lehrreich für uns, wenn wir uns selber fragen, wie gehen wir mit den Situationen in unserem Leben um, die wir nicht gesucht haben, aber die auf einmal vor der Türe stehen. Jesus schaut Petrus an und sagt, steck dein Schwert an seinen Ort. Steck dein Schwert an seinen Ort, denn alle, jetzt kommt sie zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Habe es lange Zeit gar nicht verstanden, aber wie ich jetzt darüber nachgedacht habe in der Predigt, was Jesus sagt, ist, dass mit den Waffen, mit denen du kämpfst, auch gegen dich gekämpft werden wird. So ist so eine natürliche Reaktion, wenn wir uns eingeengt fühlen, gegen die Wand gedrückt, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen kämpfen, dass wir nach all dem greifen, was uns irgendwie so im Umfeld zwischen die Finger kommt, was wir denken, was uns irgendwie hilft. Ob es ein blödes Argument ist, ob es ein böser Brief ist, ob es der Zornausbruch ist, ob es körperliche Gewalt ist, ob es die Flucht ist, ob es ein Rechtsanwalt ist, ob es unser Geld, unsere Finanzen, unsere Beziehungen. Wir versuchen, die Dinge einzusetzen, die wir irgendwie rein menschlich haben, in der Angst, dass wir irgendwas machen müssten, das uns hilft. Und Jesus sagt dir heute Morgen, lass stecken, lass stecken. Denn mit denselben Waffen, mit denen du gegen deine Feinde kämpfen wirst, werden deine Feinde gegen dich kämpfen. Und wer das schon mal versucht hat, der weiß, es stimmt. Wenn wir Hass produzieren, wenn wir Hass auf andere schmeißen, was kommt zurück? Hass. Wenn wir gemeine Gerüchte über andere Menschen streuen, was kommt auf unser Leben zurück? Noch gemeinere Gerüchte. Wenn wir durch Lügen versuchen, Menschen zu manipulieren, was kommt auf unser Leben zurück? Wieder Lügen, die uns manipulieren. Krieg produziert Krieg, Gewalt produziert Gewalt, Hass produziert Hass. Das, wie die Welt funktioniert, aber es ist nicht das, wie die Welt vorankommt. Und deswegen sagt Jesus dir heute Morgen, wenn, egal was dich bedrängt, ob es Menschen sind, ob es Umstände sind, ob es Herausforderungen, Probleme, negative Nachrichten, egal was dich bedrängt, widerstehe diesem Versuch, mit menschlichen Mitteln dagegen ankämpfen zu wollen. Alles, was passieren wird, es wird auf dein Leben zurückkommen, auf eine Art und Weise, wie du es nicht möchtest. Jesus sagt zu Petrus, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater im Himmel bitten und er würde mir nicht zugleich mehr als 12 Legionen Engeln zur Seite stellen. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, lass dein Schwert stecken. Wenn ich wollte, könnte ich 12 Legionen Engeln rufen. Wisst ihr, wie dumm es ist, mit einem einzelnen Schwert zu kämpfen, wenn du 12 Legionen Engeln rufen könntest? Wisst ihr, warum Gott kein Interesse daran hat, dass du aus deiner eigenen menschlichen Kraft für etwas kämpfst, weil er 12 Legionen Engel irgendwo vorbereitet hat, die dir zur Hilfe eilen könnten, wenn du sie rufen würdest. Eine Legion, das waren 3.000 bis 6.000 Soldaten, so 12 Legionen, roundabout 50.000, irgendwie sowas. Auf einmal merken wir, stellt sich eine komplett neue Situation dar, wenn wir uns fragen, Herr, was sollten wir machen? Was sollen wir machen im Angesicht dessen, dass die Not uns fast zerquetscht? Jesus sagt, lass dein Schwert stecken. Und entdecke vielmehr die Realitäten Gottes. Entdecke diese 12 Legionen Engel, die um dich rum sind. Vielleicht sind es bei dir auch ein paar mehr, ein paar weniger. Keine Ahnung, wie viel da oben gerade frei sind für dich. So. Aber was Gott jetzt sagen möchte, da gibt es eine andere Realität, die für dich kämpft. Und das ist das, was wir auch in der Geschichte mit Elisa entdecken. Im zweiten Buch Könige, wenn wir zurückgehen auf diese Geschichte, den Fortlauf, Kapitel 6, Vers 16, da heißt es, Elisa sprach zu seinem Diener, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn der Herr, falsch, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Jetzt war es ja nicht so, dass der Diener nicht schon sehen konnte. Also was er sehen konnte, waren mal definitiv die ganzen Aramäer mit ihren Pferden und Kanonen und was die eben alles dabei hatten. Der Mann war nicht blind, der hatte schon Augen. Aber er hatte nur Augen für das Irdische. Er konnte nur das sehen, was in seiner Welt greifbar war. Aber er konnte noch nicht sehen, was in der göttlichen Realität sich auch noch zur gleichen Zeit abspielte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr beim Schnorcheln schon mal wart. Und Meer ist ja eine fantastische Sache. Also wenn wir in Ägypten sind, tue ich auch ein bisschen schnorcheln und dann paddelt man dann so raus aufs Meer. Und es ist ja unglaublich tief. Also wenn du so ein Hallenbad gewohnt bist mit 2,50 Meter Tiefe, wo du die Kacheln unten siehst, das Wasser topklar ist, du jeden Dreck siehst, da ist es nicht besonders bedrohlich, im Wasser zu schwimmen. Aber wenn du dann mal so auf dem offenen Meer bist und du weißt, da kommt einfach nur 40 Meter Wasser unter dir. Wenn du dann schon mal so ein bisschen ein paar Filme angeschaut hast, was in diesem Meer alles unterwegs ist, ist ja unglaublich. Da gibt es zierliche kleine Anemonenfische, gibt es Nemos, gibt es dann die Doktorfische, die haben ein bisschen so einen Stachel dran, da gibt es sogenannte Schnapper. Ich möchte euch keine Angst machen, aber die gibt es da tatsächlich. Das ist noch nicht so wie beim Hund, so, aber die können schon so ein bisschen mal am großen Zehen knabbern. Vielleicht kennt ihr Moränen? Kennt ihr Moränen? Das sind eklige Viecher. Ich kann das sagen. Die leben eigentlich in Höhlen und die sind eigentlich nachtaktiv, aber du weißt nie, wann eine rauskommt. Und wenn die genervt sind, die haben so ein Gebiss, das kommt so vom Hund ziemlich ähnlich. Die sind 4 Meter lang, so die können schon wehtun. Ich hab auch gehört, dass es in manchen Meeren Haie gibt. Die haben schon einen richtig großen Appetit. So. Und kennt ihr das, wenn deine Fantasie so ein bisschen unterwegs ist und du schwimmst auf dem Meer und eben war noch, die Sonne hat geschieden, alles war easy peasy und die Wellen haben so geplätschert und auf einmal switcht dein Hirn so ein bisschen auf eine andere Ebene und denkst dir, was passiert eigentlich unter mir? Vielleicht ist da einfach, ist da Mittagsschlaf? Ist gerade auch eine Moränenfamilie auf Beutefang? Haben die Haie mein Blut schon gerochen? Kommt ohne einen Flipper daher und denkt, ich bin der Böse und piekst mich in den Bauch. So, ne? Und du weißt nicht, was unter dir passiert. Und es ist ein komisches Gefühl. Es ist ein komisches Gefühl, wenn du weißt, da gibt es eine Realität, die ist real, aber sie ist nicht sichtbar. Und dann ist es so befreiend und so erlösend, wenn dieser Moment, wo du deine Taucherbrille nimmst, deine Taucherbrille aufsetzt, mit dem Kopf unter Wasser gehst und dir diese Realität, die vorher schon real war, auf einmal sichtbar wird und du siehst, was unter dir tatsächlich passiert und du siehst die Korallen und du siehst die Farben, gelb, pink, türkis, du siehst, wie die Korallen so ein bisschen auf und zugehen, du siehst die Anemonenfische, du siehst die kleinen, die großen Fische, wie sie in Schwärme und du merkst, was für eine grandios schöne Unterwasserwelt, die Gott geschaffen hat, einfach nur, um dir eine Freude zu machen. Das braucht kein Mensch. Niemand braucht Nemos. Die kannst du nicht essen, die kannst du nicht auf Bäume pflanzen, da kannst du auch nicht drauf reiten. So, das ist kein Nutztier, das ist einfach nur, weil Gott dir eine Freude machen wollte und in seinem gigantischen Ausdruck von Kreativität hat er einfach irgendwas mal gemacht, um dich irgendwann in deinem Leben mal zum Staunen zu bringen, weil es einfach cool war, weil es kann. Okay? Und der Moment, der alles verändert, ist dieser Moment, wo du diese Taucherbrille aufsetzt, wo sich auf einmal eine neue Realität für dich auftut. Und in diesem Moment betet Elisa in dieser Geschichte, sagt Gott, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. öffne ihm diese Augen, dass er nicht nur sehen kann, was irdisch vor Augen ist, sondern was in der unsichtbaren Welt genauso real, genauso zeitgleich stattfindet, er aber mit normalen Augen nicht sehen kann. Kennt ihr die Offenbarung? Das letzte Buch der Bibel? Und ihr werdet schon mal ein bisschen durchgeblättert. Das letzte Buch der Offenbarung hat viele Symbole und es wird leichter, die Offenbarung zu verstehen, wenn du das Alte Testament kennst, weil ganz viel Symbolik in der Offenbarung drinsteckt, was die Juden und die Leser der damaligen Zeit von alleine wussten, wir aber nicht mehr gewohnt sind. Manchmal braucht es deswegen ein paar Menschen, die dir helfen, das ein bisschen zu erklären. Ich glaube, Matthias hat eine großartige Kleingruppe dazu gestartet. So gibt auch viele andere gute Kleingruppen, aber vielleicht bist du ja bei Matthias und ihr macht es gerade so durch. Was ihr entdecken werdet, wenn ihr die Offenbarung lest, ist, dass die Offenbarung eigentlich, wie soll man sagen, ein Buch auf zwei Ebenen ist. Die Offenbarung kennt Kapitel, wo einfach beschrieben wird, was hier auf Erden passiert. Und nicht alles von dem, was auf dieser Erde passieren wird, ist immer nur ermutigend und immer nur schön und immer nur liebevoll. Da ist ganz viel Böses und ganz viel Hass mit drin dabei, von dem Johannes schreibt, dass Gott ihm es gezeigt hat für und welche zukünftige Zeiten. Gleichzeitig hat die Offenbarung aber auch eine fantastische Ebene, wo sie uns einen Blick in den Himmel erlaubt. Und wenn du diese Passagen liest, Alter, dann ist es richtig cool, wenn du auf der richtigen Seite stehst. Das ist richtig schön, wenn Gott dein Freund ist und du weißt, alles, was da oben passiert, macht er für dich. Das sind Engel, die üben schon jetzt für die Lobpreismusik, wenn wir da oben mal ankommen. Da gibt es Bücher, da steht dein Name drin. Da gibt es eine Wohnung, die Gott vorbereitet hat, dass wenn du kommst, dass du nicht erst renovieren musst. Dann ist alles vorbereitet. Da steht Gott und der wäscht uns die Tränen ab. Der wäscht all den Menschen, die wir verloren haben, die vor uns gestorben sind, die uns wichtig waren. Die Bibel sagt, beschreibt, wie es ihnen die Tränen abwischt. Wie Gott den Himmel kreiert hat, ohne Schmerzen, ohne Trauer, ohne Bedrängnis. Und wie der Himmel kein Licht hat, da gibt es keinen Tag und keine Nacht. Gott strahlt über allem. Die Straßen sind golden und denkst dir, awesome, einfach unglaublich. Und du liest die Offenbarung und du merkst, es gibt zwei Realitäten in dieser Welt. Und es passiert nicht nacheinander, sondern es passiert gleichzeitig. Es ist nicht, dass zuerst all das Böse kommt, dann kommt all das Gute, sondern es passiert gleichzeitig, nur auf einer unterschiedlichen Ebene. Zur selben Zeit, wie Menschen hier unten Böses, Schlimmes erdulden müssen, ist Gott oben in Kontrolle und hat schon längst einen guten Plan, wie er dich irgendwie aus der Patsche rausholen kann. Gott weiß, wie die Geschichte am Ende ausgeht. Und weil Gott Gott ist, ist Gott immer der Sieger. Und wenn du auf seiner Seite bist, gehörst du immer zum richtigen Team. Und das ist das, was an dieser Stelle passiert, dass Elisabeth jetzt sagt, Gott, öffne meinem Diener die Augen, dass er sehen kann, was auch Realität ist, aber nicht im Irdischen, sondern im Übernatürlichen. Und Gott schenkt das Wunder und da heißt es, da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das Bild wechselt auf einmal, die Realität verändert sich und auf einmal ist das Bild nicht mehr das, dass Elisa und sein Diener umzingelt ist von einem Heer von Feinden, von Aramäern, sondern auf einmal entsteht ein neues Bild und die Menschen, die umzingelt sind, sind nicht mehr Elisa und sein Diener, sondern die Aramäer sind auf einmal umzingelt von den himmlischen Heerscharen, die Gott geschickt hat, um die Jungs platt zu machen. Und auf einmal bekommt die ganze Geschichte einen neuen Turn. Wenn deine Feinde dich umzingeln, umzingelt dein Gott deine Feinde. Könnt ihr das mit nach Hause nehmen? Wenn deine Feinde dich umzingeln, umzingelt dein Gott deine Feinde. Und auf einmal musst nicht du Angst haben, sondern deine Feinde sollten Angst haben, denn Gott umzingelt deine Feinde. Und das ist was, wenn wir vielleicht schon ein bisschen länger gläubig sind, weiß nicht, wie lange du schon unterwegs bist, da ist immer gut, mit auf den Zug aufzuspringen. Heute ist ein guter Tag und zu sagen, Gott, da muss ich ein bisschen tiefer einsteigen, so, was muss ich tun? Musste gar nicht viel tun, musste einfach sagen, Gott, hier bin ich, hilf mir, dich zu verstehen, such dir ein paar liebe Leute, die schon ein bisschen was über Gott wissen und dann hör mal zu und stell viele Fragen, lies mal die Bibel und Gott sagt, dass er sich offenbaren wird. Gott versteckt sich nicht, sondern Gott lässt sich finden, Gott hat dich gefunden, es ist kein Zufall, dass du heute da bist. So, hab viel Mut, damit Gott unterwegs zu sein. Aber wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann weißt du in deinem Geist, also auf dieser Ebene, wo du mit Gott connected bist, dann ist dir klar, dass Gott auf deiner Seite ist. Dann ist dir klar, dass Gott immer in Kontrolle ist. Dann weißt du, dass Gott seine Engel losgeschickt hat und dass Gott im Regiment ist und niemand sonst. Und trotzdem sagt dir dein Gefühl manchmal was anderes, stimmt's? Manchmal gibt es Situationen, da versucht unser Gefühl uns einzureden, dass alles bedrohlich ist. Und wenn wir mit unseren irdischen Augen schauen, stimmt sogar. Es gibt Situationen, die können dir einfach Angst machen. Es gibt Situationen, die machen dein Herz schwer und traurig. Und dann findet so ein Kampf in unserem Innern statt, dass wir uns selber fragen, wem will ich folgen? Meinen Gefühlen, die so eher auf das Irdische, auf das Reale fixiert sind, auf das, was auch wahr ist, oder meinem Geist, der mir irgendwie sagt, dass Gott da oben im Himmel alles in seiner Hand hat. Es ist nicht immer ganz einfach, diesen Battle irgendwie gesteuert zu bekommen. Ich war immer noch in Ägypten oder wieder in Ägypten. Und dieses Jahr, jetzt im Sommer, hatten wir einen gigantisch coolen Wasserpark. Viele Sachen für Kinder, kleine Spritzgeschichten, kleine Rutschen und sowas und ein paar Sachen für Erwachsene. Unter anderem hatten die so eine, wie soll man sagen, so eine Freefall-Rutsche. Die war 15 Meter hoch, da bist du hochgeklettert und dann ging es mal steil senkrecht runter, bevor dann unten so ein großer Looping kam und dann in so eine Wasserröhre reingeschossen bist. Das war so krass, dass du oben, wenn du da reingekommen bist, da hast du dich nicht hingesetzt und hast du dich hingestellt in so eine Kapsel. Du startest da drin, hast dich nach hinten angelehnt, dann haben die das Ding zugemacht, verriegelt, da gab es kein Entkommen mehr. Und dann kam der Counter, 10, 9, 8, und hat unten den Fußboden weggezogen. Dann ging es einfach nur runter. Und ich stand da unten, ich dachte, wer weiß, wann du mal wieder eine gute Predigt-Illustration brauchst, tu's. So bin ich da hochgelaufen und dachte, das sind noch ein paar vor mir. Dachte, ich schaue mir mal an, wie die das machen und so. Und dann bin ich schon vorbereitet, wenn ich dann dran bin. Von unten habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und ich komme da oben an und alle hatten irgendwie gefühlt Angst. Keiner wollte der Erste sein. So haben sie mich davor geschoben. Und ich denke mir, vielleicht ist es auch gut, nicht zu wissen, was kommt. So, und ich steige da rein. Der schließt sein Ding ab und merkt so, ich weiß nicht, ob ich wollte, dass er abschließt. So, vielleicht hätte ich es mir nochmal anders überlegt. So, also 10 Sekunden können richtig lange sein. Du denkst schneller, wenn du in Todesangst bist. So, und die Kapsel schließt sich, 10, 9, 8, 7, und jetzt kommt das Gefühl, bei 3 haut sie den Boden weg. Ich wollte gerade noch mal Luft holen, meinen ganzen Mut sammeln, da ging es schon abwärts, einfach nur noch abwärts, aber ich dachte, ich falle. Und ich dachte, wie weit kommt der Aufschlag? Und mein Kopf wusste, ich hatte ein bisschen Physik-Leistungskurs, ich wusste, die fangen, die Kraftwirkungen, die da wirken, die fangen die schon ab, die leiten die von senkrecht in horizontal und dann wieder vertikal hoch und da kann nichts passieren. Mein Kopf wusste das, aber meine Gefühle haben mir was anderes erzählt. Meine Gefühle sagen mir, du stirbst, du wirst dich verletzen, es wird nie gut ausgedacht, die Rutsche ist weg, das fühlt sich im Ersten, ohne Witz, das fühlt sich an wie freier Fall. Und irgendwann, gefühlt nach einer Ewigkeit, setzt dann dieser Moment ein, wo du merkst, oh, da kommt Druck hinten. Da ist doch was da. Und du steigst dann unten aus und schaust die Rutsche nochmal an. Du merkst, die Rutsche war die ganze Zeit da. Ich bin nie frei gefallen. Es hat sich nur so angefühlt. Es war steil. Aber da war immer diese Führung da und es war immer klar, wie es am Ende ausgeht. Es gab nur einen Ausgang. Und ich glaube, dass wir durch dieses Drama hin und wieder als Menschen durchgehen, dass unser Geist und unsere Connection zu Gott uns sagt, Gott ist gut, Gott ist in Kontrolle. Dass uns die Bibel sagt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und wenn es der einzige Trost für dein Leben ist, weil alles so schwierig ist, ist es ein guter Trost. Es ist nicht das, was wir uns wünschen hier auf Erden, aber die gute Sache der Story ist, es gibt immer ein Happy End. In dem Moment, wo unser Leben hier auf Erden endet, gibt es eine andere Dimension, gibt es eine Ewigkeit und Gott ist mit uns. Und egal, was Menschen uns hier auf dieser Erde antun und viele Generationen von Christen, die verfolgt wurden von Sklaven, die in Afrika verschleppt wurden nach Amerika, lebten von dieser Hoffnung. Wisst ihr, uns geht so gut, uns geht es so gut, dass wir uns um morgen Sorgen machen können, dass wir uns um übermorgen Sorgen machen können, um nächsten Monat. Es gibt Menschen, die haben keine Hoffnung mehr für dieses Leben, deren einzige Hoffnung ist, dass dieses Leben irgendwann endet und das Leben danach besser wird. So, wenn du dir noch Sorgen machen kannst um morgen, herzlichen Glückwunsch, so schlecht geht es dir nicht. So, aber ich weiß, dass das ein schlechter Trost ist. Das, was wir im Kopf wissen, Gott ist mit uns, Gott meint es gut, aber unsere Gefühle rebellieren trotzdem, es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Es fühlt sich einfach nur gemein, böse und hinterhältig an und nicht fair. Das Leben ist nicht immer fair, es passieren schlechte Dinge bei guten Menschen. Und was wir brauchen in diesem Moment, zwei Dinge, und dann kommt noch ein dritter kurz dazu. Lass dein Schwert stecken. Versuch nicht, menschlich gegen die Dinge anzukämpfen, gegen die du menschlich nicht ankämpfen kannst. Zweitens, bete, Gott, öffne mir die Augen. Lass mich sehen, was in deiner Welt passiert. Lass mich sehen, was auch Realität ist, ich mit meinen irdischen Augen aber nicht wahrnehmen kann. Gott, schenkt mir eine geistliche Taucherbrille. Ich möchte diese andere Dimension sehen. Ich möchte sehen, wie meine Feinde von deinen Engeln umzingelt sind. Gott, offenbare du mir, was in deiner Welt passiert, in der ich mittendrin bin. Und drittens heißt es dann, und als die Aramäer zu ihm herabkamen, auf einmal waren die Aramäer nicht mehr so bedrohlich und Elisa und sein Diener haben sich ein bisschen aus der Deckung gewandt und haben gesagt, lass uns mal die Jungs besuchen gehen. Da betete Elisa und sprach, Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit, und er schlug sie mit Blindheit nach den Worten Elisas. Und ich dachte mir, das ist ein krasser Turnaround. Gott schenkt dem Diener von Elisa geöffnete Augen und allen Feinden geschlossene Augen. Ich dachte mir, wie witzig ist das? Am Anfang konnten die Feinde sehen und der Diener von Elisa konnte nicht viel sehen. Und dann kommt Gott ins Spiel und auf einmal kann der Diener von Elisa ganz viel sehen, ganz viele Engel um ihn herum, und die Aramäer konnten auf einmal nichts mehr sehen. Das ist game-changing. Sorry, waren ein bisschen viele Engländer um mich rum die letzten Tage. Das ist spielentscheidend. Das ist eine krasse Veränderung. Einfach nur mal, dass wir es verstehen. Manchmal ist es ja gut, wenn wir auch ein paar Dinge sehen. Michael, wir brauchen einen richtig großen, starken Mann. Michael Lokic, einmal auf die Bühne bitte. Applaus für Michael. Er gehört zu den starken Männern hier in dieser Gemeinde. Und vielleicht kann uns die Eva noch helfen. Wir brauchen eine hübsche Frau. Da gäbe es ganz viele, aber können nicht alle hier nach vorne. Wenn jetzt die liebe, nette, hübsche Eva in Nördlingen unterwegs ist, ich muss ein bisschen zwischen euch, sonst weiß ich, wie es ausgeht. Und sie hat nichts Böses im Sinn. Sie möchte einfach nur ein paar gute Dinge tun in ihrem Leben, weil sie eine nette Person ist. Und denkt sich, was für ein guter Tag heute, kommt auf einmal der böse Michael ins Spiel. Und denkt sich, lass mal ein paar kleine böse Mädchen verdreschen. Und so, weil auch guten Menschen können mal ein paar böse Dinge passieren. So, und das ist mein Job. So, er gehört zu den Aramäern und denkt sich, wie können wir der Eva ein bisschen Angst einflößen? Und so kommen wir zwei zusammen auf die Eva zu und wir laufen so ein bisschen im Kreis. Und es fühlt sich auf einmal gar nicht mehr so gut an für sie. Sie fühlt sich so ein bisschen umzingelt. Könnt ihr das verstehen? So, und die Eva denkt sich, wie kann ich mich wohl wehren gegen diese zwei starken Jungs? Und sie versucht, ihre Fäuste zu ballen und so, und schaut ihre Fäuste an und schaut unsere Fäuste an und fragt sich, ob das wirklich eine gute Idee ist, mit uns Faust zu Faust gegeneinander zu kämpfen. Und sie steckt ihre Faust wieder weg, weil sie merkt, wenn ihre Fäuste uns in die Quere kommen, kommen unsere Fäuste ihr in die Quere. Und es geht nicht gut aus für sie. Erste Lektion schon mal gelernt. Zweite Lektion. Eva denkt sich, Herr, öffne mir mal die Augen, ob es vielleicht noch ein paar Menschen in diesem Raum gäbe, die mir helfen könnten, wenn die zwei bösen Jungs davon ernst machen würde. Und auf einmal entdeckt sie euch. Und ihr steht alle auf. Und sie merkt, die sind startklar. Die sind sprungbereit. So, wenn einer von den Jungs einen falschen Zucker macht, da kommen 80, 100, 120 Leute aus ihren Reihen geschossen und auf einmal stellt sie fest, dass gar nicht... Wow, ihr macht das wirklich? Nein, das ist die Band. Die Band kann man geben. Ja, Band ist gut. Und auf einmal... Ja. Auf einmal hat die Eva immer weniger Angst und wir beide haben immer mehr Angst, weil wir merken, dass gar nicht wir sie umzingeln, sondern ihr uns umzingelt. Zweite Lektion gelernt. Es wird die Eva richtig mutig und denkt sich, wenn das so lange bis hierher gut ging und ich ja gar nicht alleine bin, sondern so viele Menschen mit mir rum sind, die mir helfen wollen, lass mal beten, dass die zwei Jungs mich nicht mehr sehen können. Und sie findet irgendwie so einen komischen Schal in der ersten Reihe liegen, völlig zufällig. Und sie denkt sich, ich verbinde einfach mal dem Michael die Augen. Und auf einmal kann der Michael nicht mehr so viel sehen und wirkt ein bisschen hilflos. Und während die Eva spürt, wie ganz viele Menschen um sie rum sind, die für sie da sind, wenn es denn drauf ankommen würde, fühlt sich der Michael auf einmal ziemlich alleine. Und auf einmal wird Michael ganz dankbar und freut sich, dass die Eva ihn an die Hand nimmt und ihn auf seinen Platz zurückbegleitet, weil er ohne Eva auf einmal völlig hilflos wäre. Wisst ihr, Gott ist mit dir. Die Engel Gottes sind mit dir. Und wenn deine Feinde dich umzingeln, umzingelt dein Gott deine Feinde. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, aber es gibt ganz viel Grund, Hoffnung zu haben, will es so rum ausdrücken. Wenn wir beten, dass Gott uns die Augen öffnet, gibt es ganz viel Grund, Hoffnung zu haben für jede aussichtslose Situation. Wenn wir beten, Gott öffnet unsere Augen, dann beten wir, dass Gott unseren Geist stärkt und unsere Gefühle so ein bisschen verhungern. Und in dem Moment, wo wir merken, dass viel, viel mehr auf unserer Seite sind als auf der Seite des Feindes, werden wir ein bisschen mutiger und wir beten ein bisschen kraftvoller und wir fangen an, Dinge über unser Leben auszusprechen und wir verfluchen unsere Feinde und wir rufen den Segen Gottes in unser Leben hinein und wir sagen, dass die Krankheit verschwinden muss und dass Heilung kommen soll, dass Segen Gottes über unser Leben real wird und wir fangen an, kühn zu beten und wir realisieren, dass Gott manchmal kühne Gebete erhört. Und auf einmal ändert sich die Situation, nicht immer von heute auf morgen, aber Stück für Stück. Und wir erleben, wie die Kraft Gottes, die übernatürliche Realität in unserem Leben mehr und mehr real wird. Und dieser Gott ist der Hammer. Und es gibt noch ein paar spannende Geschichten von Elisa zu entdecken. Für heute einfach mal so viel unglaubliche Hilfe. Elisa hat erlebt, dass Gott auf unglaubliche Art und Weise zur Hilfe eilen kann, wo wir menschlich denken, alles verloren. Und ich weiß nicht, wo du Hilfe brauchst. Manchmal brauchen wir Hilfe, um uns zu verteidigen. Manchmal brauchen wir auch Hilfe, um neues Land einzunehmen. Manchmal hat Gott dir einen guten Plan und gute Gedanken auf dein Leben draufgelegt, die du umsetzen möchtest, wo du wirklich was Positives nach vorne bringen möchtest. Und du hast nicht Angst, aber du brauchst Mut, um Dinge zu bewirken. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich möchte mit dir sein. Ich gehe mit dir an deine Schule, ich gehe mit dir an deinen Arbeitsplatz, ich bin in deiner Familie mit dabei, ich bin mit dir in der Arztpraxis, ich bin mit dir, wenn deine Eltern in Pflege müssen und all diese Dinge. Gott sagt, ich bin mit dir. Es gibt eine Realität außerhalb deiner Realität und die ist schön, die ist gut, die ist auf deiner Seite. Und wenn die Sünde in deinem Leben anklopft, wenn Schuld dein Leben klein macht, wenn Schuld dich niederdrückt und der Teufel dich auslacht und dir einreden möchte, dass Gott kein Interesse an deinem Leben hat, weil du ein Loser bist, dann kommt die Gnade Gottes über dein Leben und sagt, die Sünde ist schon längst umzingelt. Die Sünde haben wir schon längst platt gemacht. Vor 2000 Jahren an diesem Kreuz ist Jesus gestorben. Für alle Schuld dieser ganzen Welt, von der Vergangenheit und von der Zukunft. Es gibt keinen Grund mehr, vor Sünde Angst zu haben. Wir müssen nur diese Sünde nicht mit menschlichen Schwertern bekämpfen. Wir können Sünde nicht gut machen. Wir können es nicht wieder rückgängig machen. Wir brauchen eine andere Waffe. Wir brauchen diesen Guard-Faktor, dass Gott in dein Leben kommt und Gott deine Schuld wegwäscht. Und Gott sagt, ich bin für dich gestorben. Jesus ist zum Glück nicht nur gestorben. Wisst ihr, wenn Jesus nur gestorben wäre, hätte keine Hand mehr nach ihm gerannt. Es sind schon so viele gute Menschen mit guten Dingen auch gestorben. Und ihr habt einen guten Eindruck hinterlassen. Also ihr habt nicht die Kraft, Leben zu verändern. Aber Jesus ist nicht nur gestorben, Jesus ist von den Toten wieder auferstanden. Jesus hat einen Weg bereitet für dich und für mich. Jesus hat gezeigt, dass der Tod nicht der letzte Punkt in deinem Leben ist. Jesus hat deutlich gemacht, dass es nach dem Tod weitergeht. Jesus hat dir Hoffnung gegeben, dass nach deinem Leben eine Ewigkeit auf dich wartet. Und alles, was es braucht, um diese Ewigkeit mit Gott zu verbringen, es ist das Bewusstsein, dass Gott deine Schuld vergeben hat. Und wenn es irgendeine Not in deinem Leben gibt, die wirklich die Kraft hat, dich zu zerstören, dann ist es Sünde. Nichts ist so gefährlich und so zerstörerisch wie Sünde und getrennt zu sein von Gott. Und deswegen ist Gott in diese Welt gekommen, um dieser Sünde einen Arschtritt zu geben und zu sagen, ich bin stärker, ich bin größer, ich bin Sieger. Und wenn wir jetzt gemeinsam das Abendmal feiern, dann jubeln wir darüber. Wir wollen es nicht traurig feiern, wir wollen es fröhlich feiern. Heute wollen wir es fröhlich feiern. Dann jubeln wir darüber, dass Jesus aus dieser Schlacht als Sieger hervorgegangen ist. Und wenn Jesus den Tod besiegt hat, dann kann er alles besiegen, auch in deinem Leben. Dann gibt es keine Grenzen. Für Gott ist nichts unmöglich. Für seine Engel ist alles möglich. Und seine Engel stehen für dich zur Verfügung. Wollen wir nochmal aufstehen zusammen? Wollen wir Gott feiern? Mein Erlöser lebt. Wollen wir es ausrufen über deinem Leben, über deine Situation, über deine Herausforderungen, dass Gott größer ist? Lass uns eintauchen in diese übernatürliche Realität, ob wir es fühlen oder nicht. Lass uns im Geist sagen, das ist die Wahrheit, das ist das, was wir sehen wollen. Gott schenkt uns Taucherbrillen, um einzutauchen in deine übernatürliche Welt. In Jesu Namen.